ARD Sounds.
Allies' commitment to Article 5 is ironclad.
Das Bekenntnis der Verbündeten zu Artikel 5 ist unerschütterlich. Unsere Fähigkeit, jeden Alliierten zu verteidigen, ist absolut. Wenn irgendjemand so irregeleitet sein sollte, uns anzugreifen, wäre die Antwort zerstörerisch.
The response would be devastating.
NATO-Generalsekretär Rutte beschwört einmal mehr den Zusammenhalt der NATO. Denn in Sichtweite der russischen Schattenflotte haben sich die NATO-Außenminister im südschwedischen Helsingborg getroffen.
Das Hü und Hott um die in Europa stationierten US-Soldaten geht weiter. Erst Abzug, nun Aufstockung. Trump will 5000 US-Soldaten nach Polen verlegen, aber es bleiben viele Fragezeichen.
Milliarden will die Bundesregierung extra für den Schutz der Zivilbevölkerung ausgeben. Aber ist die aktuelle Lage denn bei allen schon angekommen? Nein, sagt der frühere THW-Präsident.
Es gibt wieder Tote im Süden Libanons nach israelischen Angriffen. Auffällig dabei, es sind vor allem viele Pfleger und Mediziner, die ums Leben kommen.
Und mitten im Krieg im Norden Israels gibt es ein Beispiel für ein friedliches Miteinander von Juden und Arabern.
Hallo, ich bin Michael Kück aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am Freitag, den 22. Mai um 16 Uhr aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Michael, das große Thema, auch schon heute Morgen im Podcast, das Treffen der Außenminister von allen 32 Staaten, die aktuell Mitglied der NATO sind. Sie haben sich im südwestlichen Schweden in Helsingborg getroffen.
Genau, und der Ort des Treffens passt eigentlich sehr gut, denn hier liegt die Meerenge Öresund zwischen Schweden und Dänemark. Hier kann man Schiffe beobachten, die in die Ostsee fahren, und fast täglich sieht man auch Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Über 1000 Tanker, so wird geschätzt, transportieren Öl aus Russland über die Weltmeere, inkognito sozusagen, um damit die westlichen Sanktionen zu umgehen. Ansonsten kann man sagen, dass die NATO-Außenminister erneut etwas betont haben, was früher eigentlich noch selbstverständlich war, aber eben heute immer wieder neu betont werden muss offenbar. Nämlich, dass es keine Zweifel an der Bereitschaft der USA zur Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern gebe. Unser Korrespondent Thomas Spiekhoven fasst den Gipfel zusammen.
Seit Tagen schon ist Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, vor allem mit einer Botschaft unterwegs. Fast klingt sie schon beschwörend. Die NATO ist geschlossen und sie arbeitet daran, noch stärker zu werden. Das sei auch das, sagt Rutte, was heute bei den Außenministern in Helsingborg diskutiert wurde.
Eine stärkere NATO ist, was wir hier in Helsingborg heute diskutiert haben.
Manche hätten zuletzt sogar den Zusammenhalt der NATO in Zweifel gezogen. Er wolle deshalb noch mal ganz klar sagen:
Allies' commitment to Article 5. Ist ironclad.
Das Bekenntnis der Verbündeten zu Artikel 5 ist unerschütterlich. Unsere Fähigkeit, jeden Alliierten zu verteidigen, ist absolut. Wenn irgendjemand so irregeleitet sein sollte, uns anzugreifen, wäre die Antwort zerstörerisch.
The response would be devastating.
Mehrfach erinnert Rutte daran, dass man ja nicht nur im vergangenen Jahr beim NATO-Gipfel in Den Haag den berühmten 5%-Beschluss gefasst habe, sondern dass man nun auch liefern müsse. Heißt, das Geld ist da, aber die Umsetzung in echte Verteidigungsfähigkeit noch längst nicht. Rutte fordert mehr Tempo.
We know that today our industries are not able.
Wir wissen, dass unsere Industrie heute nicht das produzieren kann, was wir brauchen. Deshalb drängen die Außenminister darauf, dass wir die industrielle Produktion hochfahren im gesamten Bündnis. Wir müssen schneller und in größerem Umfang produzieren, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Da hat der NATO-Generalsekretär viele Außenminister auf seiner Seite, auch den deutschen Johann Wadephul. Die Einigkeit zeigt allerdings Risse, wenn es um den Informationsfluss von der einen zur anderen Seite des Atlantiks geht. Per Social Media Post kündigte US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Nacht an, 5000 US-Soldaten zusätzlich nach Polen zu schicken, nachdem es zuletzt geheißen hatte, die routinemäßige Rotation von 4000 verzögere sich. Unklar auch, ob und wie weit das im Zusammenhang mit dem angekündigten Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland steht. Wer auf mehr Klarheit durch Außenminister Rubio gehofft hatte, erfuhr nur dies. Die USA haben weltweite Verpflichtungen, deshalb müssen wir unser militärisches Engagement regelmäßig überprüfen. Das hat nichts mit Bestrafung zu tun, sondern ist ein andauernder Prozess. Auch NATO-Chef Rutte will sich dazu nicht weiter äußern. Nur so viel. Derzeit würden Pläne zur US-Beteiligung an den NATO-Kräften entwickelt, die im Krisenfall eingesetzt werden sollen. Diese Pläne seien geheim, sagt Rutte. Das sei ein Prozess, der gerade laufe, nichts Neues, und das habe damit zu tun, dass die Amerikaner nicht überall gleichzeitig sein könnten.
This is a process in place. This is nothing new. Everybody knew this was happening and it has nothing to do with the fact that the US wants to equalize.
Weil das so ist, so viel ist auch klar, müssen sich die Europäer im Ukraine-Krieg noch mehr engagieren. Finanziell, militärisch, wahrscheinlich auch diplomatisch. Dass die Lasten gleichmäßiger verteilt werden sollen, haben alle Teilnehmer versprochen, sagt Rutte nach dem Außenministertreffen. Jetzt aber müsse man sehen, was tatsächlich geschehe. Der ukrainische Präsident Zelensky wird mit besonderem Interesse zuhören. Zum NATO-Gipfel im Juli in Ankara ist er übrigens eingeladen und wird, nach Angaben von NATO-Chef Rutte, auch kommen.
Zwei Tage haben die Außenminister der NATO beraten und von Detailfragen abgesehen. Seit der Wiederwahl von Trump steht ja, wie eben auch angedeutet, immer wieder der Elefant im Raum, nämlich die Frage, kann sich das Bündnis noch auf die USA verlassen?
Im Grunde nicht mehr so wirklich. Klar ist aber natürlich allen, ohne die stärkste Militärmacht der Welt, den USA, geht es ganz einfach nicht. Und entsprechend reißen eben auch die diplomatischen Bemühungen nicht ab, die USA im Boot zu halten und dabei auch US-Präsident Donald Trump nicht weiter zu provozieren. Und so hat sich auch Bundesaußenminister Johann Wadephul heute früh im NDR-Interview geäußert.
Ich höre bei allen Gesprächen, die wir führen innerhalb der NATO-Struktur, dass die USA verlässlich sind, dass sie in allen NATO-Strukturen sehr konstruktiv mit uns zusammenarbeiten. Es gibt in der Tat widersprüchliche Meldungen, aber nichts, was grundsätzlich das Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika in Frage stellen würde. Und ich glaube, wir finden gemeinsam immer wieder eine gemeinsame Basis, die dann der Sicherheit Europas dient.
Ganz Diplomat, der deutsche Außenminister, das hört man auch hier besonders gut raus. Dabei dürfte auch Johann Wadephul oft genug die Faust in der Tasche ballen, wenn er die aktuellen Entwicklungen verfolgt.
Daran haben wir uns ja schon inzwischen gewöhnt, Donald Trump, seine Äußerungen, seine Andeutungen, seine Posts, die bestimmen in der Regel die Agenda auf diesen internationalen Treffen und da gibt es ganz nach Art des US-Präsidenten jetzt eine neue überraschende Wende.
Allerdings, es geht um die Truppenstärke der USA im Rahmen der NATO in Europa. Trump hatte ja den Abzug tausender US-Soldaten aus Deutschland angekündigt, was allgemein als Strafmaßnahme gegen die Bundesregierung aufgefasst wurde, nachdem Bundeskanzler Merz die US-Regierung kritisiert hatte für einen offenkundig fehlenden Plan beim Irankrieg. Dann waren die Polen entsetzt, weil auch von dort US-Streitkräfte abgezogen werden sollten. Nun aber hat Trump verkündet, 5000 zusätzliche Soldaten sollen nach Polen kommen. Und wieder hat er das auf seine ganz eigene Art getan, muss man sagen. Ein Post auf seiner Online-Plattform Truth Social.
Wie begründet Trump denn diese erneute Kehrtwende?
Ja, auch hier ist es wieder ganz nach Trumps eigener Art, muss man sagen. Nämlich mit seinen guten Beziehungen zum rechtskonservativen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki. Das ist interessant, weil US-Außenminister Marco Rubio bei dem Außenministertreffen in Schweden heute klargestellt hat, es handelt sich um strategische Überlegungen bei den Truppenverlegungen. Es geht, sagt Rubio, ausdrücklich nicht um irgendeine Bestrafung.
Es bleibt also beim Hü und Hott. Wie kommt das denn bei allen Beteiligten so an?
Also bei NATO-Generalsekretär Rutte sehr gut. Er hat das begrüßt. Das überrascht vielleicht nicht. Er ist ja schon sehr lange bemüht, US-Präsident Trump zu loben, ihn damit auch so ein bisschen bei Laune zu halten. Schwedens Außenministerin Maria Malmö Stenergard wurde deutlicher und sie hat gesagt, dass das viele Fragen aufwirft. Es ist in der Tat verwirrend und nicht immer leicht, sich damit zurechtzufinden, hat sie gesagt und damit wohl ausgesprochen, was in der Tat viele denken. Denn es ist noch unklar, woher diese tausenden zusätzlichen Soldaten für Polen überhaupt kommen sollen.
Und selbst innerhalb der US-Regierung ist man ja überrascht von der neuen Ankündigung, oder?
In der Tat. Auch im Pentagon herrscht Verwirrung. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums, der lieber anonym bleiben wollte, der wurde sehr deutlich und sagte, wir haben gerade fast 2 Wochen damit verbracht, auf die erste Ankündigung zu reagieren. Wir wissen jetzt ganz einfach auch nicht, was das bedeutet. Die polnische Regierung aber ist erstmal froh über diese neue Kehrtwende, das kann man sagen. Und das berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann aus Warschau.
In Polen sorgte die Ankündigung von Donald Trump für Erleichterung. Er danke dem US-Präsidenten, sagte Außenminister Radosław Sikorski gegenüber Journalisten. Hier habe geholfen, dass Polen das Image eines Landes genieße, das seine Verteidigungsfähigkeit ernst nehme, so Sikorski. Damit spielte der Politiker darauf an, dass Polen in diesem Jahr die Verteidigungsausgaben auf fast 5% seines Bruttoinlandsprodukts gesteigert hat. In den vergangenen Tagen hatten Meldungen für große Unruhe in Polen gesorgt, denen zufolge eine US-Panzerbrigade mit rund 4000 Soldaten abgezogen und nicht ersetzt werden könnte. Die Aussage von Trump glättete die Wogen in Polen zwar, trotzdem ist weiterhin unklar, wie die Entscheidung der US-Administration im Einzelnen aussehen wird. Der US-Präsident sprach von zusätzlichen 5000 Soldaten, die nach Polen entsandt würden. Viele Beobachter fragen sich, ob in dieser Zahl die Neuentsendung der Panzerbrigade schon inbegriffen ist oder nicht.
Und beim Außenministertreffen in Schweden ging es natürlich auch um den Iran. Hat es da neue Erkenntnisse gegeben?
Ja, also US-Außenminister Rubio hat noch einmal wiederholt, was wir schon wussten, nämlich, dass US-Präsident Trump extrem enttäuscht ist darüber, dass ihm die NATO als Militärbündnis nicht beim Iran-Angriff geholfen hat. Ansonsten sprach Rubio von Fortschritten in den Verhandlungen. Er blieb da ebenso vage wie sein Chef. Also, welche das sind und was das bedeutet, das sagte er nicht. Und fügte gleich hinzu, er wolle jetzt auch nicht übertreiben.
Ja gut, das klingt halt so vage wie immer, ne?
Die Lage mit dem Iran ist und bleibt festgefahren. Nur zur Erinnerung, vor genau 3 Tagen, am Dienstag, da hatte Trump ja angekündigt, den von ihm geplanten neuen großen Militärschlag gegen den Iran erstmal auszusetzen. Darum hätten ihn angeblich, so sagte er, mehrere Golfstaaten gebeten. Das war ja eine etwas nebulöse Begründung, die wir auch schon öfter gehört haben. Ja, und nun sind die 3 Tage um und das ist interessanterweise überhaupt kein Thema mehr gerade. Das sieht, denke ich, deutlich eher dann doch nach einer festgefahrenen Situation aus.
Und genau dieses Thema bearbeiten ja heute auch unsere Kolleginnen und Kollegen in ihrer aktuellen Ausgabe des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und außerdem schauen sie auch nochmal auf die Zeitenwende beim Schutz in Kriegs- und Krisensituationen für die deutsche Bevölkerung.
Ganz genau. Die Aufrüstung der Bundeswehr, die wurde ja sehr häufig als Zeitenwende betitelt. Und jetzt kann man vielleicht sagen, gibt es eine Art zweite Zeitenwende. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, mit zunächst 10 Milliarden Euro bis 2029 den Schutz der Bevölkerung zu stärken, eben für mögliche Kriegs- und Krisenfälle.
Da gab es ja schon die Kritik, dass das zwar groß angekündigt wird, man aber bisher zumindest in diese Pläne keine Hilfsorganisationen wie etwa das Deutsche Rote Kreuz einbezogen hat.
Ja, das ist eine Kritik, die nachvollziehbar ist. Das sagt zumindest Albrecht Brömme. Er war über viele Jahre Präsident des Technischen Hilfswerks in Deutschland. Dass die Bundesregierung jetzt den Zivilschutz stärken will, das hält er für richtig und überfällig. Aber, sagt Brömme auch, all das nützt wenig, wenn die Bevölkerung selbst gedanklich nicht richtig mitzieht.
Eine resiliente Bevölkerung ist ein ganz wichtiger Teil des Fundaments für eine resiliente Gesellschaft oder für einen resilienten Staat. Für eine resiliente Bevölkerung heißt zum Beispiel, für mindestens 3 Tage muss jeder für sich selbst sorgen können. Das kann gerade wenn am Anfang es noch unter und drüber geht, kann das nicht schon überall organisiert sein. Und nach 3-4 Tagen könnte dann der Einzelne überfordert sein mit den Dingen, die er bevorratet hat, sei es Trinkwasser oder andere Geschichten. Und dann muss man sehen, dass man über zentrale Lager, über Ausgabestellen, dass man die Bevölkerung mit den Notwendigsten versorgt. Es gibt aber immer Nachnassen der Bevölkerung, die sich das überhaupt noch nicht vorstellen können. Und die sagen, naja, wenn die Krise kommt, dann sendet uns der Staat schon jeden Morgen 4 Brötchen und Vitaminchen, auf uns auch vegane Sorten. Und das muss ich sagen, das ist eben ein Irrglaube, der langsam beendet werden muss.
Also ein ganz klarer Aufruf an alle in Deutschland beim Zivilschutz, immer auch zu fragen, was man selbst tun kann und muss. Das ganze ausführliche Interview, das gibt's für euch in der neuen Folge des Podcasts Streitkräfte und Strategien.
Dann lass uns doch noch auf die Waffenruhe schauen, die eigentlich keine ist, nämlich die zwischen Israel und dem Libanon. Da gibt es weiter Berichte über tägliche Angriffe und Opfer.
Das stimmt und interessant ist dabei, wer getroffen wird. Von mehreren Toten allein heute früh ist die Rede und darunter einige Sanitäter. Und das ist kein Zufall, es gibt immer wieder Angriffe auf medizinische Teams und Kliniken. Das fasst unsere Korrespondentin Nina Amin aus Kairo zusammen.
Das israelische Militär äußerte sich zu dem Vorfall zunächst nicht. Israel greift im Libanon immer wieder Gesundheitseinrichtungen und medizinische Teams an. Hinzu kommen zerstörte Krankenhäuser und Krankenwagen. Der libanesische Gesundheitsminister bezeichnete Israels Angriffe vor kurzem als, Zitat, systematische, gezielte Zerstörung des Gesundheitssektors. Auch Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen verurteilen die Attacken auf Gesundheitseinrichtungen und fordern unabhängige Untersuchungen. Der Gesundheitsdienst steht der Hisbollah nahe. Israel wirft der pro-iranischen Hisbollah vor, diesen zu missbrauchen, um Waffen und Kämpfer zu transportieren. Libanons Regierung, nicht beteiligt im aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah, weist das zurück. Im Libanon sind nach Behördenangaben seit Beginn der jüngsten Eskalation Anfang März mehr als 100 Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor durch israelische Angriffe getötet worden.
In all diesen manchmal schon fast hoffnungslos erscheinenden Krisen und Konflikten aber gibt es auch immer wieder mal kleine Lichtblicke und um die soll es hier im Podcast natürlich auch mal gehen.
Genau, das muss man in der Tat manchmal ein bisschen mit der Lupe suchen, aber es gibt diese kleinen Hoffnungsschimmer im Alltag, auch in Israel. Auf einen solchen ist unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador gestoßen. Er hat vor Ort einen jüdischen Koch und Restaurantbesitzer im stolzen Alter von 81 Jahren gefunden, in dessen Fischrestaurant die ansonsten verfeindeten Juden und Araber eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Vielleicht kann man in diesem Fall auch einfach mal sagen, Frieden geht durch den Magen.
Es geht hoch her in der kleinen Küche des Fischrestaurants Uriburi in Akko. Es riecht intensiv nach frischem Koriander, Knoblauch und gegrilltem Fisch. Pfannen zischen auf offenen Flammen. Die Köche reichen sich ohne zu reden und perfekt aufeinander eingespielt die Zutaten. Und inmitten dieses produktiven Chaos steht Uriburi, der Chef des gleichnamigen Lokals, mit seinem mächtigen weiß-grauen Rauschebart. Er beobachtet die Arbeit seiner Köche, korrigiert ab und an Kleinigkeiten und drapiert selbst sorgsam eine Vorspeise.
Das sind die Kaki, Passimon, Mascarpone, das rohe Schrimps, rote rohe Schrimps. Und jetzt machen wir Tubico-Fischeier drauf.
Es sind wenige, dafür aber exzellente Zutaten, die Uriburi, der vor Jahrzehnten auch in Deutschland lebte, für seine Gerichte verwendet. Frische Fische und Meeresfrüchte, kombiniert mit orientalisch-arabischen Gewürzen. In dem Fischlokal in Akko, ganz im Norden Israels und direkt am Meer gelegen, verweben jüdische und arabische Einflüsse. Das Miteinander der jüdischen und arabischen Kultur zeigt sich bei Uriburi in den Gerichten, aber auch in der Küche, wo israelische und arabische Köche Schulter an Schulter arbeiten, auch Küchenchef Ali Marin. Eine Zusammenarbeit wie hier ist selten. So etwas findet man hier in der Region nicht. Wir verstehen uns wunderbar untereinander. Uriburi gilt als Friedenskoch von Akko, der das respektvolle Zusammenleben von Juden, Muslimen und Christen nicht nur einfordert, sondern im Alltag lebt.
Man kann zusammenleben mit Respekt ohne Liebe. Man kann nicht zusammenleben mit Liebe ohne Respekt. Und ich kann zu jeder Zeit den Imam anrufen und sagen, ich will dich sehen, oder beim Padrek von der Kirche hier.
Dabei bleibt er ein unerschütterlicher Optimist. Als vor 5 Jahren im Zuge einer Eskalation im Gazastreifen der Konflikt eskalierte, kam es auch in der historisch gemischten jüdisch-muslimischen Stadt Akko zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Arabische Extremisten zertrümmerten nachts die Glasfronten des Restaurants und legten gezielt Feuer, auch in seinem nahegelegenen Hotel. Hier starb ein Gast an den Folgen der Brandverletzungen. Uriburi baute alles wieder auf und er behält bis heute den Glauben an die Verständigung.
Nicht, dass es leicht ist und nicht, dass mentalisch irgendwie eine leichte Sache ist. Aber ich habe immer noch die Kraft und die Sucht zu zeigen, dass es doch geht und dass wir doch zusammenleben können und müssen.
Uriburi hat keine klassische Kochausbildung. In jungen Jahren ging er lieber tauchen statt zur Schule und auf Weltreise. In seinem Lokal kocht er nach Gefühl. Der 81-jährige Israeli mit dem weiß-grauen Rauschebart ist ein kulinarischer Freigeist und ein Lebenskünstler, der den Optimismus zur Lebensmaxime erhoben hat.
Wenn einer ein Pessimist ist sein ganzes Leben und in dem letzten Tag seines Lebens erfährt, dass er falsch war, versaut ein ganzes Leben. Und wenn jemand ein Optimist war sein ganzes Leben und seinen letzten Tag erfährt, dass es falsch war, hat einen Tag versaut.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Michael Kück aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.